Kapitel. Ich möchte die zwei Kapitel jetzt nicht lesen, und zwar aus dem Grund, weil wir sie studieren werden, so Gott will. Das heißt, ich möchte uns jetzt einfach das lesen, was das Wesentliche ist. Und zwar, wir haben ja gesehen, dass die Offenbarung in der Grundcharakteristik eigentlich eine Darstellung Jesu Christi ist und dass die Offenbarung unseres Herrn Jesus ist. Und dass in der Tiefe des Buches davon ausgeht, dass man hier den Herrn tiefer kennenlernt und dass als Nebeneffekt die Zubereitung der Gemeinde für diese Zeit, die Bibel Endzeit, wir haben ja gesehen, es geht um den Tag des Herrn, das haben wir ja deutlich festgestellt, dass um diese Ereignisse geht, dass aber in Wirklichkeit der Herr die Gemeinde vorbereitet. Und zwar, es geht aber immer darum, wie ist meine Stellung als Gläubiger Herr Jesus gegenüber. Das war der Grundtenor, wir haben ja auch gesehen in der Offenbarung, dass die Offenbarung Struktur hat. Das ist mir auch nochmal ganz wichtig, dass die Offenbarung Bilder hat und dass der Großteil der Bilder bereits im Alten Testament entschlüsselt ist. Das heißt, wir müssen nur das Alte Testament kennen, dann wissen wir, was die Offenbarung gemeint ist. Wir haben es gesehen, wo man den Leuchter hatte, wo man im Sacharja 4 gesehen hat, dass eigentlich alles, was da über die Gemeinde letztendlich neutestamentlich relevant ist, dass das schon im Alten Testament vorgeschattet war. Das Zweite, eben diese geheimnisvolle Sache mit den Siegeln, mit den Posaunen, mit den Donnern, mit den Zornschalengerichten, wie eben aus den Siegeln heraus, aus dem letzten Siegel, dann sich plötzlich die Posaune entfaltet, das heißt, wie die Offenbarung organisch aus sich raus sich entfaltet, sich immer selber auslegt durch die Bilder, wie man einfach aufpassen müsste, was geschieht im Himmel, ganz klar unterschieden, was geschieht auf der Erde. Was hat er gesehen, das haben wir ja studiert, was hat er gehört? Und wie man dann sieht, wie Gott sagt, das, was er sah, das ist es, auf was es ankommt. So viel, als er sah, das heißt, er hat nicht alles gesehen, sondern nur einen Teil. Aber das, was Gott uns zeigen wollte, haben wir hier in dem Buch. Und dann sieht man ja, wie das Wichtigste hier eigentlich geschieht, wie er ihn sieht, wie er ihm begegnet und wie hier der Auferstandene ist. Das ist mir sehr wichtig, dass wir Christus nicht mehr nach dem Fleisch kennen, sondern nach dem Geist. So wie wir es gesehen haben in Kapitel 1, wie da Jesus sich gewaltig offenbart, wie er dann zusammenbricht. Und dann sehen wir die ganze Offenbarung Jesu Christi. Und wir haben dann gesehen, wie der Herr betont, dass er in der Mitte der Leuchter ist. Das heißt, er ist der, der die Gemeinde beherrscht. Er ist der Herr der Gemeinde. Es ist nicht unsere, sondern seine Gemeinde. Er beherrscht die Gemeinde und er wird sie durchbringen. Und er hat eine Botschaft. Und jetzt ist interessant, wenn man an die Sendschreiber geht, bevor er überhaupt zu diesen Weltkriegen, zu diesen Verführungen, zu diesen Gerichten kommt, vergeht in der Offenbarung insgesamt viele Kapitel, und zwar ganz genau 5. Und dann erst kommen die apokalyptischen Reiter. Das heißt, er stellt sich zuerst einmal ganz massiv selber vor in Kapitel 1. Dann in Kapitel 2 und 3, das ist das, wo wir jetzt drankommen, ist Tor der Buße, wo die Gemeinde bereitet durch dieses Tor der Buße gehen lässt, dass sie überhaupt weitergehen kann. Dann zeigt er in Kapitel 4 und 5 die Herrlichkeit des Himmels, die Anbetung des Lammes, um zu begreifen, um was es geht. Und dann erst zeigt er die apokalyptischen Reiter dieses Prinzip. Und dann erst kommen nochmals die Säle unter dem Altar, auch diese Säle, die ihre Kleider gewaschen haben im Blut des Lammes, die Gläubige der gesamten Gemeindezeit, diese Offenbarung 7. Und dann erst geht's in das eigentliche Endzeitgeschehen hinein, in der Tiefe. Wo dann vor allem in Kapitel 9 massiv vermutlich, sage ich ausdrücklich, unsere Zeit auch mit abgehandelt wird. Eben die ganze Vorkommnisse im Nahen Osten, Euphrat, Tigris, Irak, Iran, diese Dinge werden eine riesige Rolle spielen. Aber was mir jetzt ganz wichtig ist, wir sind immer noch in der Phase, wo der Herr Jesus sich offenbart. Wir sind immer noch in der Phase, wo er die Gemeinde bereiten will. Und jetzt kommt da eigentlich was, das einzigartig ist, nämlich die 7 Sendschreiben. Die 7 Sendschreiben, die sind gezeichnet von der Zahl 7. Es beginnt ja in Kapitel 2. Ich möchte jetzt einmal die Stelle lesen, die ich hier jetzt drauf habe auf dem Zettel, und zwar die Offenbarung Jesu. Und jetzt ist interessant, wenn ihr das ganz ruhig lest, dann seht ihr, wie Gott sein Sohn in diesem Buch offenbart, und zwar Schritt für Schritt. Er wird immer vorgestellt mit einer bestimmten Charakteristik. Und es beginnt hier mit 7 verschiedenen Darstellungen Jesu im Kapitel 1. Wir haben es ja studiert, was das bedeutet hat. Und dann, wenn er fertig ist in 2, dreht er es um. Dann geht es rückwärts. Beginnend von den Offenbarungen Jesu Christi nimmt er immer eine und ordnet sie ihrer Gemeinde zu, und zwar der Reihenfolge nach. Das heißt, die letzte Darstellung Jesu ist die erste der Sendschreibe. Die zweitletzte Darstellung Jesu ist die zweite der Sendschreibe. Die drittletzte ist die dritte der Sendschreibe. Die viertletzte ist die vierte der Sendschreibe. Also gerade in umgekehrter Reihenfolge, rückwärts, nimmt er dann alle diese Aussagen und zeigt sie. Was für uns natürlich jetzt auch wichtig ist, das werden wir sehen, wenn wir in Ephesus kommen. Johannes war ja der Musterjünger. Und ausgerechnet seine Gemeinde Ephesus nimmt er zuerst. Und wir sehen das jetzt nachher genau, wir beginnen mit Ephesus, dem Engel der Gemeinde von Ephesus schreibe. Und hier ist wieder wichtig, das Wort Engelos, das gibt es gar nicht in Deutsch. Das hat der Luther erfunden. Dieses Wort Engelos ist nie übersetzt worden. Engelos heißt eigentlich Bote. Es heißt zu Deutsch, ein himmlischer Bote wird bei uns Engel genannt, aber Engel ist ein Fremdwort, das gibt es im Deutschen nicht. Eigentlich heißt Bote. Also hier kann man dann übersetzen, dem Bote der Gemeinde von Ephesus schreibe oder dem Engel schreibe. Kann man beides übersetzen. Und zwar sagt hier, dem Engel der Gemeinde von Ephesus schreibe, das sagt der, die sieben Sterne in seiner Rechten hält, der inmitten der sieben goldenen Leuchter wandelt. Und das ist genau der Schluss von Kapitel 1, Vers 20. Das Geheimnis der sieben Sterne, die du in meiner Rechten gesehen hast, und der sieben goldenen Leuchter. Die sieben goldenen Leuchter sind Engel der sieben Gemeinden, und die sieben Leuchter, die du gesehen hast, sind die sieben Gemeinden. Und jetzt, wenn er an die Sendschreibe geht, jetzt offenbart er es noch tiefer. Er greift also die letzte Aussage auf über den Herrn Jesus, dass er hier die Sterne in seiner Rechten hält, sprich die Verantwortliche dieser Gemeinden, und dass er gleichzeitig in der Mitte der Gemeinde wandelt. Und ich denke, es spielt eine riesige Rolle bei diesen Sendschreiber. Er zeigt also für die Sendschreiber, dass egal was die Gemeinde tut, in Wirklichkeit hat sie es mit ihm zu tun. Und das ist wieder der Gedanke, wo man einfach sich bewusst machen muss. In Wirklichkeit leben wir in der Gemeinde, wie wenn der Herr Jesus gar nicht da wäre. Der Normalzustand ist, dass ein Gläubiger sich bewusst ist, die Verheißung Jesu, wo zwei oder drei beieinander sind, die stehen in der Mitte, die gilt. Und sobald sich Gläubige versammeln, ist der Herr Jesus da. Und die Bibel sagt, er wandelt sogar inmitten der Gemeinde. Im 2. Korinther sagt er ganz klar, er wandelt in den Herzen der Gläubigen und in der Gemeinde selber. Das heißt, da ist der Herr Jesus gegenwärtig. Wenn die Gemeinde sich dessen bewusst ist, dass der Herr gegenwärtig ist, dann benimmt sie sich anders. Ist ganz klar, er ist da. Und das ist das, was er hier Ephesus schreibt. Ephesus bedeutet Luststand. Das kommt was ganz Brutales. Wir werden das nachher sehen. Die Wortwurzel ist Begehren, Streben. Die Ursünde des Teufels war Unzufriedenheit, weil er noch was anderem gestrebt hat, als das, was Gott ihm gegeben hat. Er hat Begierde gehabt, Lust, er wollte sein wie Gott. Und hier haben wir jetzt eine Gemeinde, die ja letztendlich Ephesus vor Gott her positiv beurteilt wird, aber trotzdem sagt er ihr am Schluss, du hast die erste Liebe verlassen. Und jetzt kommen wir schon ins Zentrum. Er sagt ihr der Gemeinde ganz klar, er hat die sieben Sterne in seiner Hand. Das heißt, die Verantwortlichen sind ihm verantwortlich. Und er wandelt in Mitte des Leuchters. Und er bestimmt, was eine Gemeinde zu tun hat. Und er bestimmt, was eine Gemeinde letztendlich ausführen muss. Und jetzt komme ich zu einem ganz heiklen Punkt. Wir sind heute in einer Situation, wo die Christenheit gekippt ist. Sie ist ins Management hineingekippt. Sie hat nicht mehr begriffen, dass sie sich von dieser Welt unterscheiden muss. Die Regeln dieser Welt gelten in der Gemeinde Jesu nicht. Und das, was wir heute tun, dass wir letztendlich das alte Evangelium auf dem alten Weg der Predigt verkündigen, das ist etwas, das heute verschwindet. Wir haben heute das moderne Management. Wir haben heute Brainstorming. Die Leute sitzen zusammen, tragen zusammen. Jeder sagt, was er denkt. Dieser Gedanke ist der Bibel völlig fremd. Sie sagt, ein jeder hat etwas. Aber nicht ein jeder hat etwas, dass jeder zum Gleichen was sagt, sondern der eine hat ein Lied, der andere hat eine Lehre, der dritte hat von mir aus Offenbarung. Das heißt, Gott gibt letztendlich jedem etwas. Das heißt, da sitzt jemand hin und plötzlich macht ihm Gott etwas klar. Es gibt auch heute Offenbarungen, allerdings anders, wie es in der Schwärmerei geschieht. Dass Gott zum Beispiel jemand plötzlich klar macht auf dem Stuhl, er sieht den anderen Gläubiger, guck her, dieser Gläubige oder diese Gläubige ist in Not. Und plötzlich wird es dir klar, da kommt Offenbarung von Gott. Und da hat jeder etwas. Und das wird zusammengetragen. Das ist der Leib des Christus. Aber der Leib des Christus ist nicht Brainstorming, wie es im Management geschieht. Es ist nicht zusammengetragen aller Ideen. Dass jeder sagt, was er denkt. Es wird alles in den Haufen geworfen und dann suchen, macht man was draus. Das ist der Bibel völlig fremd. Und das heißt, wir dürfen auch in der Gemeinde, und darum beginnt der Herr Jesus, diese super Gemeinde von Ephesus anzugehen und sagt, du hast die erste Liebe verlassen, du lebst ihrer Luststadt, du musst vorsichtig sein. Diese Dinge dürfen nicht einbrechen, wir werden das nachher sehen, die sind eingebrochen in der Gemeinde Jesu. Das heißt, er zeigt hier der Gemeinde, du musst vorsichtig sein. Du musst beim Alten bleiben, und ich sage es mal so, wie es der Wilhelm Busch formuliert hat. Wilhelm Busch hat so formuliert und sagt, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder, oder er hat so gesagt, das Evangelium hat sich nicht verändert. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder waren unsere Väter Narren, die Jahrhunderte auf die alte Schiene des Evangeliums gesetzt haben, oder wir, die immer genau das Gegenteil tun. Das heißt, es geht hier darum, um das alte Evangelium, dass das auf einer klaren Linie bleibt und auf einer klaren Ebene. Und da muss man aufpassen. Wir dürfen nicht dulden, wenn überall, das ist ja dieser Endzeitgeist, das ist ja der Geist der Verführung, dass eben die Welt überall reinkommt in die Gemeinde, und zwar von der Denkweise her. Wir müssen in dieser Welt leben, insofern müssen wir uns in gewisser Weise, einem normalen Menschenleben in gewisser Weise anpassen. Man lebt, wie man normal lebt. Das ist einfach, solange das im Rahmen des Biblischen ist, das in Ordnung. Aber schlimm ist, dass da eine andere Denkweise herrscht, von diesem Endzeitgeist. Ich zeige es nachher, dass da etwas da ist vom Teuflischen her. Und das ist ein Problem. Und jetzt geht der Herr hin bei diesen Sendschreiber. Jetzt müssen wir das einfach sehen. Diese Sendschreiber sind insgesamt sieben. Sieben ist die Zahl Gottes. Mit diesen sieben zeigt Gott die sieben grundsätzlichen Schäden der Gemeinde Jesu auf, wo sie aufpassen muss. Und gleichzeitig zeigt er auch, das sehen wir nachher, praktisch mit jedem von den Sendschreibern eine Epoche der Kirchengeschichte bis zum Ende. Und damit kann man den Weg der gesamten Gemeinde Jesu durch die Kirchengeschichte verfolgen, kann auch sehen, wie die Gemeinde Jesu vor einem ungeheuren Erkenntnisstand, vor einer ungeheuren ethischen Höhe herabsteigt in den Sumpf, bis sie am Schluss in der Hure Babylon endet und nur ein kleiner Überrest übrig bleibt. Also die Sendschreiben sind unter anderem der Abstieg der Gemeinde Jesu und die Darstellung des gläubigen wahren Überrechtes. Um das geht's. Und hier geht Gott das Zentrum einer Gemeinde an. Dann in Kapitel 2, Vers 8 bis 11 kommt die nächste Gemeinde. Und dem Engel der Gemeinde von Smyrna schreibe, das sagt der Erste und der Letzte, der tot war und lebendig geworden ist. Das heißt, er sagt nochmal ganz klar, und jetzt haben wir wieder Offenbarung 1, 17, also diese Rückwärtsaufrollung dieser Aussage. Als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen nieder wie tot. Er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und jetzt sagt er der Gemeinde in Smyrna praktisch, er ist der Erste und der Letzte, er hat den Tod in seiner Hand. Wir müssen uns bewusst werden, die Bibel lehrt ganz klar, leben wir, so leben wir dem Herrn, sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Dieses Leben, das wir führen in der Jetztzeit, ist für Gläubige nicht normal. Die Gemeinde Jesu ist durch die ganze Kirchengeschichte hindurch durchs Martyrium gegangen. Sie ist unter durchgegangen. Wir haben jetzt so lange Ruhe, wir haben Verführung und genug am Hals. Aber ich muss nochmal betonen, die Gemeinde hat immer den Kampf auf Leben und Tod gehabt mit der Finsternis. Und der Herr geht hier an und sagt, es geht darum, dass wir dasselbe erstreben, was er will. Wir müssen sein Wille tun. Wir dürfen nicht nach der Welt, nicht mit den Mitteln dieser Welt, nicht nach den Lüsten dieser Welt leben, weil im Prinzip haben wir es nicht in der Hand, ob wir nicht das Martyrium gehen. Die größte Missionsbewegung, letztendlich, wo das Evangelium zu der ganzen Welt kam, ist ausgelöst worden durch die Verfolgung in Jerusalem. Das heißt, Gott hat die Mission nicht mit einer Konferenz eröffnet. So wird es wir machen. Wir werden Konferenz einberufen mit Redner. Gott hat keine Konferenz einberufen und keine Redner. Er hat Verfolgung geschickt. Er hat zugelassen, dass Verfolgung kommt. Und damit sind die Apostel zerstreut worden. Zuerst nach Samaria. Und dann im Schluss bis ans Ende der Welt. Das heißt, er hat die Weltmission eingeleitet mit Verfolgung, indem er Verfolgung zuließ. Und hier müssen wir umdenken. Gott zeigt, dass er letztendlich Herr über Leben und Tod eines Gläubigen ist. Und das zeigt er hier auch in den Sendschreiben. Es geht nach seinem Wille. Smyrna ist eine der wenigen Gemeinden zusammen mit Philadelphia, die nicht getadelt wird. Die leidende Gemeinde in der Regel ist immer sauber. Das nächste, Offenbarung 2, 12 bis 17. Dem Engel der Gemeinde in Pergamus schreibe, das sagt er, der scharfe und zweischneidige Schwert hat. Jetzt zeigt er wieder, er hat eine Waffe und das ist für uns das Entscheidende, das zweischneidige Schwert, nämlich das Wort Gottes. Offenbarung 1,16, das geht rückwärts. Alle die Aussagen werden jetzt rückwärts wieder aufgerollt in die Sendschreibe. Und er hatte in seiner rechten Hand 7 Sterne und aus seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert hervor. Sein Angesicht leuchtete wie die Sonne in ihrer Kraft. Er zeigt hier, es geht nach diesem zweischneidigen Schwert. Das heißt, Gott handelt mit dem Wort Gottes. Es geht nicht nach unserem Kopf. Geschwister, das ist das Hauptproblem der Endzeit. Es geht nicht nach unserem Kopf. Und das ist das, was auch die Sendschreiber prägt. Es geht nicht nach Lust, nicht nach Ephesus. Es geht notfalls auch ins Martyrium. Es geht nach dem Wille Gottes und es geht nach seinem Wort, nach dem zweischneidigen Schwert. Das ist unser Problem. Das ist eine klare Aussage. Und das sind die Endzeitkämpfe. Um die Dinge geht's. Die zeigt Gott. Und nachher, wenn wir dran gehen, so Gott will, werden wir jedes Sendschreiben studieren, um zu begreifen, was er meint. Dann Thyatira, Kapitel 2, 18 bis 29. Dem Engel der Gemeinde in Thyatira schreibe, das sagt der Sohn Gottes, der Augen hat wie eine Feuerflamme und dessen Füße schimmerndem Erz gleichen. Hier haben wir Kapitel 1, 14, wiederum diese Aussage. Sein Haupt aber und seine Haare waren weiß wie weiße Wolle, wie Schnee und seine Augen wie eine Feuerflamme, seine Füße wie schimmerndes Erz, als glühten sie im Ofen, seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Das heißt, es geht letztendlich darum, dass der Sohn Gottes bis in den letzten Winkel einer Gemeinde und bis in den letzten Winkel eines Herzens sieht. Und dass er der ist, dem wir einst Rechenschaft zu geben haben. Ich muss nie in meinem Leben irgendwann einmal am Schluss von dieser Gemeinde irgendeinem Menschen Rechenschaft geben. Ich muss mich nicht vor Menschen verantworten. Ich muss auch nicht einer Organisation, ich sage es jetzt einmal einfach beispielhaft, ich muss der KfG keine Rechenschaft geben. Ich muss der Brüderbewegung keine Rechenschaft geben. Ich muss auch dieser Ortsgemeinde letztendlich im Tiefsten keine Rechenschaft geben, sondern Gott. Das ist ein entscheidender Punkt. Das heißt, wir stehen vor Gott. Er wird richten, er wandelt inmitten der Leuchter und er wird sagen, was Sache ist. Und wir haben uns noch sein Wort zu richten. Er wird bis ins Letzte mit seinen Feuerflammenaugen alles sehen und er wird mit seinem glühenden Erz alles richten. Und ich fürchte wirklich nur eines, das habe ich schon oft gesagt, Schlimmste, was in der Gemeinde passieren kann, dass Gott den Leuchter wegrückt oder, kann es auch so übersetzen, dass er umstößt und umwirft. Und da hat er dann alles menschliche Geschwätz auf. Dann interessiert es auch nicht mehr, wenn einer sagt, ich denke das, der andere denkt jenes, uninteressant. Dann ist es passiert. Ich war so erschüttert, wo ich einmal die Sendschreibergemeinde ihre Studiereise, weil wir frisch verheiratet, besucht habe und habe gesehen, wie die Drohungen Gottes tatsächlich wahr geworden sind. Wo ich Laodicea gesehen habe, war erschüttert. Wenn du siehst, was noch übrig ist. Wie Gott dann wirklich einen Leuchter umstößt. Und man sieht hier, wir stehen vor Gott. Es geht nach seinem Wille, nicht nach dem, was wir denken. Und es geht letztendlich nach seinem Wort. Dann Sardes, Kapitel 3, 1 bis 6. Dem Engel der Gemeinde in Sardes schreibe, das sagt der, welcher die 7 Geister Gottes und die 7 Sterne hat. Das ist Kapitel 1, 5 und Vers 20. Und von Jesus Christus, dem treuen Zeugen, dem Erstgeborenen aus den Toten und dem Fürsten über die Könige der Erde. Entschuldigung, 4 ist es. Gnade sei mit dir und Friede von dem, der da ist, der da war und der da kommt und von den 7 Geistern, die vor seinem Thron sind. Denn Vers 20, das Geheimnis der 7 Sterne, die du in meiner Rechten gesehen hast und der 7 goldenen Leuchter. Die 7 Sterne sind die Engel der 7 Gemeinden und die 7 Leuchter, die du gesehen hast, sind die 7 Gemeinden. Und hier sieht man letztendlich wieder, wie der Herr zeigt, dass auch das, was mit diesen 7 Sternen geschieht, mit den Verantwortlichen, dass das letztendlich gesteuert wird vom Heiligen Geist. Und jetzt sind wir wieder bei Sacharja 4. Nicht durch Heer, nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist. Das heißt, es geht im Reich Gottes noch Berufung. Es gab noch Einsetzung am Leib des Christus, so wie mich der Heilige Geist getauft hat, wie er mich in den Leib Christi hineingefügt hat. Nach dem geht's. In der Weise ist es so, wenn jetzt jemand zum Beispiel ein hochgradiges Theologiestudium hat, mit 1,0 abschließt, dann kann es sein, er kommt in eine Gemeinde und muss in die letzte Reihe sitzen, weil seine Berufung anders ist, weil Gott andere Bestimmungen hat, weil es noch um Heiliger Geist geht und nicht noch Titeln, nicht noch Berufung, nicht noch Wissen, sondern noch Berufung. Und das ist das, was Gott zeigt. Er zeigt hier ganz klar, es geht nach den 7 Geistern Gottes. Das heißt, Gott selber mit dem 7-fachen Gottesgeist steuert die Gemeinde durch die Endzeit. Und da geht es nach Gott und nicht nach uns. Eigentlich sind die ganzen Sendschreiber eine absolute Absage in unser menschliches Denken. Geistlich und menschlich. In Offenbarung 3, 7 bis 13, Philadelphia. Dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe, das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der öffnet, dass niemand zuschließt und zuschließt, so dass niemand öffnet. Und da haben wir Kapitel 1, 18 als Parallele. Und zwar, da sagt er, ich habe den Schlüssel des Totenreiches und des Todes. Und zwar, man sieht hier etwas. Gott sagt ganz klar, er gibt die geöffnete Tür. Wenn er eine Tür aufmacht, dann kann sie niemand schließen. Wenn er eine Tür zuschließt, dann kann sie niemand öffnen. Und wir haben als Gemeinde dann auch zu fragen, vor allem in der Endzeit, Herr Jesus, ist das deine Tür, die offen ist? Oder ist sie zu? Das heißt, wiederum der gleiche Gedanke, es geht nach seinem Wille, so wie er es will. Merkt ihr, was er den 7 Epochen der Kirchengeschichte sagt? Er sagt ihnen aus einem verschiedenartigen Blickwinkel eigentlich immer dasselbe. Da könntest du drüber schreiben als Überschrift. Nicht ich, sondern Christus. Er steuert. Er ist der Herr. Durch sein Geist. Durch sein Wort. Er wird richten. Er bestimmt. Nicht wir. Immer der gleiche Gedanke. Nicht ich, Christus. Und da geht der Kampf in der Endzeit drum. In der Endzeitentwicklung wird der Mensch immer mehr eine große Rolle spielen. Das ist genau das Gleiche. Es gibt Dinge, die sind von Bibel her absolut verboten. Da hat früher ein Gläubiger nicht einmal gewagt zu sagen, das ist jetzt erlaubt. Heute sagt man, ja, du, mir hat einmal ein Prediger gesagt, ein namhafter Mann, ihr würdet ihn alle kennen. Du kannst doch nicht jemand, der so jung ist, so hart begegnen, sei, wieso nicht? Er hat gesagt, die Bibel lehrt das ganz klar. Ja, schon, aber, du kannst doch nicht, der ist doch so jung, so hart, so einem jungen Menschen gegenüber zu sein. Und ich sage, was interessiert das? Sagt die Bibel, wenn er jung ist, sei großzügig, wenn er alt ist, sei hart. Wisst ihr, da fängt das an. Entweder waren unsere Väter Narren oder wir, um das geht's. Und man sieht es auch an der Gemeindeentwicklung. Früher haben wir sich abgesondert von dieser Welt. Das war keine Frage. Du konntest nicht zusammenarbeiten, letztendlich mit dem, was in 2. Korinther 6 verboten ist. Das heißt, mit Ungläubigen. Du konntest nicht zusammenarbeiten mit Götzendienst. War eine klare Aussage. Da haben sie sich getrennt. Rigoros, Gemeinde Jesu. Gemeinde Jesu war glasklar in ihrer Lehraussage, was erlaubt ist und nicht erlaubt ist. Und heute wird alles relativiert. Warum? Wir können doch nicht so hart sein. Du kannst nicht so hart zu den Menschen sein. Und trotzdem sagt die Bibel, es ist so. Wisst ihr, ich bin mir vollkommen bewusst, auch im evangelikalen Lager. Ich bin einer der wenigen, der nur öffentlich sagt, dass AIDS eine Strafe für Hurerei ist. Das sind Lustseuchen, die da durch die Welt gehen. Und wenn man das nicht mehr sagen kann, in der Bibel steht, Gott wird Hure und Ehebrecher richten. Steht klar in der Bibel. Das, was wir heute erleben, das sind Seuchen, die Endzeitcharakter haben. Jetzt muss man eiskalt sagen, sagt man, oh, du bist so extrem, da gibt es auch Leute, die können wirklich nichts dafür, muss sagen, es mag einmal Ausnahme geschehen, aber in Wirklichkeit ist die Seuche ausgelöst worden durch Hurerei. Und hätte die Leute Gott geglaubt und keine Hurerei getrieben, hättest du kein AIDS. Das ist auch Tatsache.
Und bei Gott gibt es keine Ausnahme.
Ja, so ist es. Radikal. Und zwar, wir müssen eins sehen, diese Dinge sind von Gott her absolut als Gericht für diese Welt gegeben. Und zwar radikal. Gott hat mit diesen Dingen diese Welt gerichtet. Und wir müssen einfach sehen, unterm Strich, wenn du alles zusammennimmst, dann hast du im Endeffekt heute eine Veränderung der Weltmeinung, eine Veränderung des Zeitgeistes und eine Veränderung an der Gemeinde Jesu. Wo die Gemeinde Jesu wieder beginnt, statt auf Gott zu hören, wie es hier in der Sendschreibe steht, hört sie nach draußen. Oh, das ist doch schon nicht so hart sehen. Ich sage es ganz offen. Ich kann es jetzt noch sagen, vielleicht kann ich es im Jahr schon nicht mehr sagen, weil es strafbar ist. Genauso will ich nicht mehr sagen kann, dass Homosexualität von der Bibel her Sünde ist. Es mag immer strafbar sein, aber es ist Sünde. Das muss man einfach mal bockelhart sagen. Die Bibel erlaubt ja in der Regel immer Gläubige keine Scheidung. Sie erlaubt auch keine Wiederverheiratung. Natürlich, wenn das jetzt war und man hat sich bekehrt, dann ist das gelöscht durchs Blut Jesu, das ist gar keine Frage. Aber wir können nicht sagen, zum Beispiel, ja, heute sind wir einfach toleranter. Heute ist der Mensch anders. Es ist einfach so. Wir sind in einer Zeit, wo der Mensch zum Götze wird. Nicht mehr Gott ist, sondern wo der Mensch sich als Gott aufspielt, wo ich fragen muss, was tut der Mensch gut? Und ich sage es ehrlich, mir egal. Sonst gilt das, was Gott sagt. Das ist genauso, wie man halt keine Wohlfühlgottesdienste. Wisst ihr, wenn halt Leute sagen, oh, 1,5 Stunden oder 1/4 Stunde Verkündigung, ist das aber Stress, das kann doch ein normaler Mensch nicht nur aushalten. Dann muss ich sagen, ja, Entschuldigung, ich bringe euch mal die Bücher für die Täufer. Die sagen, wenn du einen normalen Vortrag hast, 4 Stunden. Wenn du einen Lehrvortrag hast, 8 Stunden. Jetzt entweder waren die nach oder mir. Wisst ihr, was bei denen war? Die haben keinen Fernseher gehabt, die haben kein Radio gehabt, die haben keinen Stress gehabt, die haben einfach einen freien Kopf gehabt. Fürs Wort Gottes. Und wenn wir keinen freien Kopf mehr haben, drum Stress zu uns. Schrei alles. Wisst ihr, wenn man mir 100-mal sagt, der Mensch kann nicht länger wie 20 Minuten zuhören, ich weiß von der Evangeliumsverkündigung her, wenn in Vollmacht verkündigt wird, dann kannst du 10 Stunden zuhören. Aber wenn Leute erweckt sind, ich war schon in Gemeinde, die erweckt waren, ich habe über 2 Stunden voll altes Testament ausgelegt, ohne Ende, und ich rede jetzt sehr langsam, gell, von daher, also das war schon eine Fülle von Stoff. Das ist mir zu viel geworden. Wenn man gestoppt hat, gesagt, kann ich aufhören? Nein. Das ist okay. Weiter. Das siehst du, da ist was. Und der Zeitgeist prägt uns. Und den müssen wir rauswerfen, und zwar rigoros. Und wenn dann die Leute davonlaufen, was ist dann? Dann laufen sie wohl davor. Weil Gott ist es egal. Gott lässt seine Linie predigen. Wer hören will, der höre. Wer nicht hören will, der höre nicht. Das ist eine ganz klare Aussage. Und da muss man einfach ganz klar sagen, Gott hat gesetzt. Und Gott sagt ganz klar, was er richten wird. Ich habe meine Kollegen schon gesagt, hat sie auch rum da von wegen hier. Ich habe nicht bloß, also nicht böse, sondern habe bloß gesagt, wisst ihr, alles ist klar. Wenn ein Teilfinger mal Atombombe fällt, seid ihr schuld. Steht sie da. Bitte, was sagst du? Sag ja. Gott sagt ganz klar, er wird bestimmte Sünder richten. Ihr sündigt Gottes Angesicht, also müsst ihr damit rechnen, dass Gott euch richtet. Kriege, Not, Elend, Hunger, Seuche löst Gott als Gericht aus, steht ganz klar in der Bibel. Und die werden von den Menschen provoziert. Und wenn ihr das treibt, dann seid ihr schuldig, wenn Bomber fällt. Das müssen wir den Leuten sagen. Wenn Gott uns ungeschoren davonkommen lassen würde, sage ich mal ganz deutlich, dann wäre es unverständlich, wie er mit Sodom und Gomorra gehandelt hat. Wir sind schlimmer wie Sodom und Gomorra. Und er hat diese Lustzeuche AIDS gegeben. Er hat diese ganze Dinge, aber alles, was hier jetzt auftauchen wird, hat Endzeitcharakter. Das ist oft Strafe Gottes. Das müssen wir einfach akzeptieren, dass Gott hier handelt. Und das kommt daher, weil dieser Zeitgeist die Gemeinde infiltriert und müssen rauswerfen. Das ist einfach entscheidend. Philadelphia nochmals. Dort, wo Gott öffnet, gehen wir durch. Dort, wo Gott zuschließt, wollen wir nichts mehr mit zu tun haben. Wenn Gott zuschließt, dann ist es für uns erledigt. Wollen wir nichts zu tun haben. Kapitel 3, 14, Laodicea. In dem Engel der Gemeinde von Laodicea schreibe, das sagt der Amen, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Ursprung der Schöpfung Gottes. Offenbarung 1, 5. Jesus Christus, dem treuen Zeugen, dem Erstgeborenen aus dem Toten und dem Fürsten über die Könige der Erde. Das heißt, er zeigt hier letztendlich, es ist alles von ihm zu ihm und alles durch ihn geschaffen. Letztendlich dreht sich vor Gott her die Welt um den Herr Jesus. Und wir Gläubige haben uns um den Herr Jesus zu drehen. Das heißt, Ephesus zeigt uns, es geht nicht nach unseren Lüsten, sondern nach ihm. Wir können formell in Ordnung sein. Es muss stimmen im Herzen, dass wir das wollen, was er will. Mit Smyrna zeigt uns, es geht notfalls das Martyrium, wenn es sein Will ist. Pergamus zeigt uns, es geht noch sein Wort. Thyatira, er wird richten, er hat Feuerflammenauge, er sieht in den letzten Winkel des Herzens unserer Gemeinde. Und letztendlich Sardis, er zeigt, es geht noch seinem siebenfachen Gottesgeist. Und dann der Block der Endzeit. Philadelphia, er zeigt letztlich, wenn er aufschließt, dann kommt auch eine Gemeinde durch. Es hängt nur von dem ab, wie wir zum Herrn Jesus stehen, sonst für gar nichts. Wir brauchen uns doch nicht mit der Welt hier anfreunden oder brauchen gut Wetter machen. Wisst ihr, wenn alle ökumenisch werden und alle der Hure Babylon nachlaufen, da brauchen wir nicht laufen. Weil wir hier letztendlich von Gott her die geöffnete Tür suchen. Und er sagt nochmal ganz klar, es geht alles um den Herrn Jesus. Und um das geht's bei den sieben Sendschreiben, dass wir uns ausrichten, dass wir denken lernen, wie er denkt, dass wir seine Offenbarung annehmen, dann werden wir durchkommen in der Endzeit. Wenn wir das nicht tun, wird es gefährlich. Wird es elend gefährlich. Ephesus heißt Luststadt, Smyrna heißt Myrrhe, Myrrhe war das Bittere, das Leiden. Pergamus heißt Hochburg. Das ist auch interessant in der Kirchengeschichte. Plötzlich hat die Gemeinde Jesu eine Hochphase. Sie hat letztendlich die Volksreligion gestellt. Thyatira, Zitadelle von Thia. Das heißt, man setzt hier letztendlich seine Hoffnung auf andere Dinge wie auf den Schutz Gottes. Man baut eigene Zitadelle, man holt sich selber Schutz. Das heißt, man verlässt sich auf seine Kraft, auf sein Eigenes, auf sein Verdienst, auf seine sagen wir mal, Errungenschaften. Sardis, ein übrig gebliebener Entronner. Die Gemeinde schmilzt dann im Laufe der Kirchengeschichte zusammen, dass du fast nichts mehr siehst von ihr. Philadelphia, die Bruderliebe. Dann kam die große Erweckung. Die große Erweckung von 1800, in der Mitte vom 18. Jahrhundert bis zu Beginn, wo dann die Pfingstbewegung die Heiligungsbewegung zerstört hat, oder zumindest geschädigt hat, bis zu dem Punkt. Ein Riesenaufbruch vor Gott her, wie es nie mehr einen gab. Und dann der Übergang zur Volkskirche, zu Laodicea, zum Volkschristentum. Ich habe jetzt gelesen, Kirchentag, in Idea heute, da kannst du nur den Kopf schütteln. Im Psalm steht, Hilfe, Herr, die Heiligen haben abgenommen. Das kannst du bloß nur sagen. Selbst das bisschen Frömmigkeit, was da noch da war, ist weg. Brutal, was da möglich ist. Wisst ihr, da treten die Buddhisten auf, das sind sie beeindruckt von den Hindus. Das ist der reine Okkultismus, eine Teufelsreligion, ist gar keine Frage. Wisst ihr, und das wird das Ende sein. Das Volk wird vorgeben, nicht mehr Gott, sondern das Volk. Und wo in Israel das Volk vorgegeben hat, was dann passiert? Dann sind sie ums goldene Kalb getanzt. Und was hat Gott getan? Gerichtet. Und auf das steuern wir zu. Mit Riesenschritten. Und das ist der Hintergrund letztendlich der Sendschreibe. Gut. So viel zu der Sendschreibe als Überblick. Ich habe jetzt hier zwei Blätter, eins vor, eins rückseitig. Es ist mir bloß ein Lapsus passiert. Das war, ich habe Spalte 1 und 2 beim Computer verwechselt. Der Computer ist einfach nicht so ganz logisch. Ich frage mich, ob es dumm war oder ob es unlogisch ist. Auf jeden Fall. Die erste Spalte gehört vor. Ich liefere dann ein sauberes Blatt, wo es wieder richtig ist. Also es fängt da, Beginn der Gemeinde ist Pfingsten. Mit Ausgießung des Heiligen Geistes, 30 nach Christus, kommt Gemeinde, dann kommt Urgemeinde, da haben wir die Briefe des Neuen Testamentes. Und dann kommt Ephesus. Dann kommt Offenbarung 2. Ephesus zeigt die Zeit kirchengeschichtlich, als dieses Sendschreiben Ephesus zeigt die Zeit praktisch nach der Urgemeinde. Und das ist die Zeit, wo der Herr Jesus sagt, es ist alles da, aber du hast die erste Liebe verlassen. Es ist alles da, aber du hast die erste Liebe verlassen. Ich lese uns einmal ein paar Stücke raus, was die Kirchengeschichte darüber sagt, wie es dazu ging. Und zwar, wenn man das in Ruhe anguckt, dann denkt man auf den ersten Blick, heißt ja noch gar nichts Schlimmes. Taufe und Katechumenat. Dort heißt es, es blieb während der ganzen kirchlichen Altertums die Erwachsenentaufe die Regel. Die Anschauung, dass die Taufe alle vor dem begangenen Sünden tilge, führte zu der Sitte, die Taufe möglichst lange hinauszuschieben. Und jetzt bricht bereits dieses sakramentale Verständnis der Taufe ein. Und das ist der erste Schritt, wo man geglaubt hat, dass das Wasser der Taufe, auf ihrer Erwachsenentaufe, die Sünde wegnimmt, was ja nicht stimmt. Das Blut Jesu nimmt die Sünde weg. Jetzt sieht man, so wie es in Ephesus beschrieben wird, ist noch alles da, so die Ämter, es ist alles in Ordnung, man ist treu, dient Gott von ganzem Herzen, ist hingegeben, aber es beginnt bereits die Irrlehre einzudringen in diese Gemeinde. Die Gottesdienste, heißt es, sie waren ursprünglich am Abend abgehalten, wurde der später praktisch auf den Morgen verlegt. Sie hatte den öffentlichen Teil und den geschlossenen Teil. Ist klar, Brotbrecher und war also alles da, wie es die Bibel eigentlich lehrt. Jetzt fängt schon das sakramentale Verständnis. Jetzt kommt das Sakrament der Taufe, das ja falsch ist, und dann kommt das Sakrament letztendlich auch des Abendmahls. Die Eucharistie versicherte den einzelnen Christen seine Teilnahme an der göttlichen und gewährte ihm einen Vorgenuss der künftigen Seligkeit. Die Anschauung, dass die Eucharistie heilsnotwendig sei, ergab die Konsequenz der Kinderkommunion. Die magisch-sakramentale Auffassung des Abendmahls führte schon im ausgehenden 2. Jahrhundert zu der Sitte, etwas von dem geweihten Brot mit nach Hause zu nehmen und täglich davon zu genießen. Merkt ihr, da kommt langsam schon kommt der Sakramentalismus in die Gemeinde hinein. Es fängt langsam an, ganz unscheinbar, und dann beginnt auch der Einfluss der Mysterien. Sie hatte zwei Feste. Im Gegensatz zu uns, wir haben viele. Sie hatte das Passa, also Ostern, und Pentekoste, Pfingst, das ist nichts. Sonst gab es nichts in der Urgemeinde. Aber es ist so, es beginnt ein sogenannter niederer Kult, und zwar Märtyrer, Heroen und Reliquienverehrung. Und bereits die Nachfolger des Johannes in Ephesus, wenn du dann einmal die Kirchenväter siehst, und die apostolischen Väter, siehst du schon, wie so ein katholisches Denken schon bei den Männern der zweiten Generation da ist. Und da wird dann das Petrusgrab, spielt eine Rolle. Und es ist eigentlich so, es sind alles keine so ganz schlimmen Dinge, aber die Bußpraxis wird laxer, heißt es. Das heißt, man wird großzügiger. Das ist eigentlich der Trend. Je länger das geht, je großzügiger wird man. Und es heißt dann, Schauspiele wurde beurteilt, dass ein Christ das nicht dazu durfte. Zum Beispiel die ganzen Spiele, das ganze Theater, ich muss heute sagen, das ist eigentlich Fernsehen, wenn man es so nimmt. Großteil. Das ist das, was Panemetzer Zensis, Brot und Spiele, was man den Leuten serviert. Da heißt es, das war Pomp Diaboli. Die durften nicht das Theater, die Gläubigen, es war die Städte der Dämonen. Die klipp und klar gesagt, da hast du nichts verloren. Ich meine jetzt nicht allgemeiner, dass ihr mich richtig versteht. Es war im Altertum, war natürlich ein Theater was Bösartiges. Wenn jetzt heute zum Beispiel, ich sage es mal vorsichtig, ein Tierfilm kommt, das mit dem nichts zu tun, dass man nicht das Kind mit dem Bade ausschüttet. Aber man muss hier aufpassen. Der Trend war in der Urgemeinde, sich ganz klar von diesen Dingen abzusondern. Das war keine Frage. Die hat gewusst, wo ihre Grenze ist. Und das ging auch so weit, dass es bestimmte Berufsarten gab, die ein Gläubiger nicht ausüben durfte. Zum Beispiel Gladiator, Schauspieler und Künstler. Und städtische Beamte. Wisst ihr warum? Weil die den Götzendienst geregelt haben. Das waren die Beamte für den Götzendienst. Also es ist jetzt wiederum kein Kind mit einem Bade ausgestattet. Heute kann man als Gläubiger ein städtischer Beamter sein, aber damals konnte keiner sein. Das heißt aber, die hatten schon ganz klare Grenzen und waren hier noch ihre gewisse, wie soll ich sagen, gesunde Form. Und das ist das, was dem Sendschreiber Ephesus siehst. Da ist noch was da. Da ist noch wirklich, ich sage mal, Absonderung. Da ist wirklich Jesus-Nachfolge da. Der Herr sagt ja auch, ausharren, du hast gearbeitet, du hast alles Mögliche gemacht, aber die erste Liebe ist weg. Du brennst nicht mehr vor der Herr, da ist was passiert im Herzen, da kam der Sakramentalismus, da kamen langsam andere Dinge in dein Herz hinein. Und das siehst du, und dann begann der Niedergang der Gemeinde. Und bevor der Niedergang kommt, in der Regel gibt Gott Gnade. Und Gott gibt oft Gnade durch Gericht oder durch Verfolgung, durch Läuterung. Und das zweite ist Smyrna. Und Smyrna ist die Zeit praktisch dann nach der apostolischen Väter, die Zeit der Christenverfolgungen, die ging bis so circa 313. Was ist interessant ist, bei Smyrna steht 10, man zählt allgemein 10 Christenverfolgungen. Also man kann immer das hinschreiben, die Epoche ablesen. Und das war die Zeit der Verfolgungen, wo letztendlich die Gemeinde nochmal bereit war, Märtyrer zu werden für den Herr Jesus. Und ich weiß nicht, ob euch jemals klar war, wie es dazu ging. Ich möchte ein paar Stellen daraus lesen, dass man mal sieht, was hier die Gemeinde hinter sich hatte. Dass man immer den Vergleich hat. Wir, was ist mit uns im Vergleich zu denen? Und hier zeigt der Herr an die Sendschreiber praktisch, er sagt, nach der Urgemeinde wird eine Zeit kommen, wo langsam die Irrlehre infiltriert. Das heißt, die Gemeinde wird langsam unterwandert. Dann kommt nochmals eine Zeit der Läuterung, und zwar der Verfolgung. Und da gibt es sehr viele Märtyrerakte, die erhalten sind. Ich habe jetzt hier zum Beispiel eine, Carpus und Papillus. Erster ein gebildeter, letzter ein einfacher Christ, also ohne Anzahl der Person. Wenn jemand gläubig war, war er Todfeind für Rom. Sie wurden angesichts des Altars von Pergamon unter Foltern um ihres Glaubens willen befragt. Sie wurden an Pfählen hochgehängt, mit Marterwerkzeugen wurden ihnen Hautstreifen abgezogen. Doch blieben sie bei dem Bekenntnis und wurden im nahen Amphitheater lebendig verbrannt. Und dann siehst du immer, dann kommen in einer Kirchengeschichtsdarstellung, kommen dann die Dialoge, was die geredet haben. Wie die sagen, wenn du nicht sofort praktisch opferst und der Götze dienst, dann werden wir dir die Haut runterreißen, werden dich bei lebendigem Leib verbrennen. Es ist interessant, was die sagen. Carpus, ich bin ein Christ, ich ehre Christus, den Sohn Gottes, ihn, der in den letzten Zeiten zu unserer Rettung gekommen ist und uns erlöst hat von den Irrwegen des Teufels. Solchen Götzen opfere ich nicht. Tu, was du willst, es ist für mich eine Unmöglichkeit, den Spuck gestaltender Dämonen zu opfern. Statthalter sagt, du musst opfern. Carpus, die Lebenden opfern nicht den Toten. Das ist dann ganz genau, was da aufgeschrieben worden ist. Du opferst, oder was sagst du? Er wiederum sagt, es ist mir unmöglich zu opfern. Sofort ließ der Statthalter ihn in die Höhe hängen und schinden. Er rief, ich bin ein Christ. Als man ihn viel geschunden hatte, ermattete er und vermochte nichts mehr zu sagen. Als Carpus angenagelt und verbrannt wurde, lächelte er. Die Umstehenden fragten ihn, was ist das, du lachst? Der Selige antwortete, ich sah die Herrlichkeit des Herrn und freute mich. Zugleich war ich fern von euch, kein Genosse mehr eurer Leiden. Als die Flamme aufschlug, betete er und sprach, gelobt seist du, Herr Jesus Christ, dass du mich, den Sünder, gewürdigt hast, an dir Anteil zu haben. Und so geht's durch, so siehst du, wie die letztendlich Gott gedient haben. Und was dann erschütternd ist, da hat es eine junge Frau, die hat ein Baby, die heißt Perpetua. Die hat ein Kind, das säugt, das sie säugen muss. Und dann bringt ihr Vater, bringt ihr das Kind und hält sie hin und sagt, um des Kindes willen, sag Christus ab, du musst dein Kind versorgen. Jetzt Gott sie hin, die Frau, und dann kommt wieder die Rede, sie sagt zu ihrem Vater, Vater, siehst du das Gefäß hier, den Krug, zwar Empfängnis, den Krug, jawohl. Kann man das anders benennen als danach, was es ist? Nein. Jetzt sagt sie, so kann ich mich auch nicht anders ausgeben, als für das, was ich bin, nämlich eine Christin. Und der Richter sagt zu ihr, schone die grauen Haare deines Vaters, schone die Jugend deines Kindes, opfere für das Wohl des Selbstbeherrschers, also für Rom. Sie sagt, ich tue es nicht. Er fragt sie, bist du eine Christin? Ja, ich bin eine Christin. Dann verurteilte der Richter uns alle zu den wilden Tieren. Also, dass sie bei lebendigem Leib von Löwe und ähnlichem zerrissen werden. Und dann sagt sie ganz klar, fröhlich stiegen wir den Kerker hinab. Da merkst du erst, um was es geht. Geistlich. Da geht es um alles oder nichts. Und wenn man dann sieht, also ich möchte es jetzt nicht allzu sehr ausführen, aber da hat es dann Dinge gegeben, wo sie die Gläubiger praktisch auf glühende Roste so, ich sag's mal, gebraten haben, dass das Fett, das Verbrannte, das Stadion so eingekühlt hat, dass du nichts mehr gesehen hast. Das kann man sich nicht vorstellen. Die sind da durch. gnadenlos. Eine junge Frau hat sie so gefoltert, dass überall am Körper die blanken Knochen herausgekommen sind. Und dann hat sie abbrechen müssen. Wisst ihr warum? Nicht, weil die es nicht mehr ausgehalten hat, sondern weil die Schergen, die Foltersknechte, so müde waren, dass sie nicht mehr weitermachen konnten. Sie konnte immer noch. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Wie man auch sieht, wie der Herr Jesus dann Kraft gab, zu überwinden. Und das ist das Sendschreiben an Smyrna. Ist die Epoche. Und da zeigt Gott durch die Sendschreiben, was die Gemeinde tun wird. Nach der Urgemeinde beginnt der Abfall, dann kommt die Zeit der Läuterung und dann kommt Pergamon. 313 nach Christus bis 600. Das sind also Zirka-Zahlen. Und dann beginnen eigentlich die Irrlehren. Dann beginnen die christologischen Streite, dann beginnt der Frühkatholizismus, dann beginnt die Staatskirche. Und wenn man dann das anguckt, das heißt es, du hast den Namen, dass du lebst und bist tot. Und da ist dann so weit gegangen, da gibt es eine Synode in Ephesus, die heißt die Räubersynode. Da hat der Recht gekriegt, wo er am besten zuhört schlagen können oder mit den Evangelienbüchern hat werfen können. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Da war dann ein Großteil dieser Leute waren nicht mehr echt, die waren nicht bekehrt. Das kann man sich nicht vorstellen. Da kann man die ganze Dogma. Da haben wir dann versucht, alles dogmatisch zu ordnen. Die Bibel ist ganz einfach. Die Bibel hat gar keine Dogma. Sie sagt ganz klar, was Sache ist. Sie sagt, es gibt einen lebendigen Gott, der hat einen Sohn und der Sohn ist mit ihm wesensgleich, ist sein Ebenbild, ist seine einzige Offenbarung. Beide haben den gleichen Geist. Das ist ein Geheimnis. Das ist keine Frage. Dann kam der Frühkatholizismus. Sie haben dann letztendlich versucht, das alles zu dogmatisieren. Dagegen war wieder die Gegenbewegung, der Arius, dort ist eine Bewegung entstanden, heute würde man sagen, Zeuge Jehovas, die die Gottheit Jesu geleugnet haben. Dann kam der Katholizismus, der die Gottheit so falsch beschrieben hat, dass der Maria-Kult aufkam, dass praktisch Maria in die Rolle Jesu geschlüpft ist. Das ist was Furchtbares. Und das alles ist Pergamon. Und da sagt dann letztendlich die Offenbarung drüber, über die Epoche, du hast den Namen, dass du lebst und in Wirklichkeit bist du tot. Das ist alles nur Theater. Da gab es dann christologische Streite, da gab es einen Mann, der hat Sabellius geheißen, der hat gesagt, Christus tritt auf als letztendlich Schauspieler. Übrigens, man hat ein Problem bei den Blättern. Also, ich muss nochmal dazu sagen, eigentlich gehört sie so nach. So. Also so untereinander. Nicht hintereinander, sondern untereinander. Und was jetzt hier nur wichtig ist, bei den Märtyrern, dort war es so, dass zum Beispiel ein einziger Märtyrer in Offenbarung 2, Vers 10 genannt wird, und zwar der Antipas. Und da sieht man auch etwas, wie trotz dieser furchtbaren Situation Gott auf seine Gläubiger aufpasst. Und wie er die Märtyrer kennt und wie er sich persönlich um seine Gläubiger kümmert. Und dann siehst du, wie hier diese... Dann kommt die Staatskirche, dann kommt ein gottloser Mensch wie der Konstantin, wo man heute sagt, er hat die Staatskirche oder das Christentum zur Staatsreligion gemacht. Offiziell hat es erst der Theodosius gemacht. Aber der Mann hat angeblich, bei einer der römischen Kaiser, er hat angeblich ein Kreuz gesehen, eine Vision, und dann stand drunter, in diesem Kreuz Siege, oder hat es eine Stimme gesagt, das weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall, ich habe mal nachgeprüft, was dieser Konstantin der Große denn gesehen hat. Und es ist interessant, früher haben sie ja, da bin ich heute sehr dankbar, die hat alles aufgekippt. Die hat alles in Stein gemeißelt. Es gibt ein Grabmal, da ist sein Sarkophag drauf. Und wenn man den anguckt, da könntest du nachher mal angucken, da siehst du, dass er kein Kreuz gesehen hat, sondern er hat ein Ankh gesehen, ein okkultes Zeichen als sogenanntes Schnullerkreuz. Ein Kreuz mit ober einer Schlaufe. Das ist ein okkultes Zeichen der Ägypter, ein Ankh. Das heißt, der Teufel hat ihn geblufft. Und dieser Mann war ein absoluter Mörder. Das ist der Begründer vom Staatschristentum. Und dann ging's los. Dann hat er letztendlich auch die Synode bestimmt. Dann hat nicht mehr der Heilige Geist bestimmt, was Lehre des Neuen Testamentes ist, sondern der Kaiser. Da gibt es furchtbare Zustände, wie es da zuging. Das kann man sich nicht vorstellen. Sie haben sich gegenseitig exkommuniziert. Das kam dann auf. Und am Schluss haben wir die dann verbannt. Da kam dann die ganze Praxis Roms kam hinein. Und dann kam vielleicht das Schlimmste von der ganzen Sache, Pergamon, das Sendschreiben. Dort hat es dann begonnen, dass die Gläubigen, die angeblich Gläubiger, die Ungläubiger verfolgt haben. Dort kamen die ersten Nicht-Christen-Verfolgungen. Dann haben die Leute, die gläubig waren oder sagten, dass sie gläubig sind, haben die anderen verfolgt. Brutal. Und darum sagt St. Schreiber von Pergamus, du bist letztendlich tot. Du tust, wie du leben wirst, aber du bist tot. Dann kam auch Staatskirchentum, das Mönchtum, die haben sich dann in der Wüste, haben sie sich Löcher gegraben, haben die erste Kloster gegründet. Dann kommt der Augustinus, das ist eigentlich der Erfinder des Hochkatholizismus, gleichzeitig der Lehre der Prädestination. Der hat alle diese Lehre, die heute überall beherrschend sind, die hat er voll ausgebildet. Das heißt, da ging ein Fanatismus, eine Irrlehre, die gingen alle Hand in Hand. Und dann kommt das nächste Sendschreiben Thyatira. Das ist dann die Epoche 600 bis 1517. Und das ist eigentlich das Raffinierteste. Das ist die Zeit der Christianisierung. Man hat die Menschen nicht evangelisiert, sondern christianisiert. Karl der Große hat die Sachsen am Fluss aufgestellt, hat ihnen Schwert in die Gurgel gehalten und hat ihnen die Wahl gelassen. Zwangstaufe oder Tod. Und die waren nicht so dumm. Die haben gesagt, lieber leben wir, den Kult machen wir mit. Haben ihre ganze Götze mitgebracht. Und viel, was wir heute Tradition haben, ist nichts anderes wie das alte okkulte Heidentum, das seit Karl dem Großen reingeflossen ist in, sagen wir mal, das traditionelle westliche Christentum. Die wenigsten wissen, dass der Weihnachtsbaum letztendlich im Germanentum dazu da war. Den hat man vor die Haustür gestellt, um sich zu zeigen, dass man sich im Wotan, sprich im Teufel, geweiht hat. Und dann ist er vorgefahren. Mit einer Kapuze, auf einem Schlitten, mit Rentieren. Fällt euch was auf? Das ist genau das, was man heute an Weihnachten den Kindern erzählt. Das ist nichts anderes wie altes Okkult-Gedankengut. Genauso Ostern, die Ostara, die Göttin, die Fruchtbarkeitsgöttin, Hase sind der Zeichen der Fruchtbarkeit, Eier sind der Zeichen der Fruchtbarkeit. Das hat mit Evangelium nichts zu tun. Das heißt, da kam das Heidentum. Das kam hier Thyatira. Und wenn du Thyatira dann anguckst in der Offenbarung, Dann siehst du letztendlich, dass hier etwas Böses passiert. Und er erklärt dann auch, dass hier diese Frau letztendlich Isabella Rolle gespielt hat. Das heißt, da geschah Verführung durch außerbiblische Quelle. Die Bibel hat keine Rolle mehr gespielt, sondern man hat dann letztendlich etwas hineingebracht, was unbiblisch war. Und das sieht man dann letztendlich unterm Strich, sagen wir mal, wie soll ich sagen, man sieht einen Okkulteinbruch an den Ausmaßen. Der sagt, es kann nur noch durch etwas gerettet werden, das tatsächlich massiv Buße getan wird. Der bedroht sie hier. Und das ist auch die Zeit, wo die Hexenverfolgung kam. Das ist die Zeit der Inquisition. Das ist die Zeit der allerchristlichsten Kaiser. Das war die schrecklichste Zeit. Also wenn ihr mal das Buch lest von Walter Nick, oder Walter Nick ist sicher kein Gläubiger, der uns nahe steht, sondern das ist ein Mann, wo man nicht mal wissen, wie er ist, aber kirchgeschichtlich hat er das sehr gut aufgelistet, was hier alles passiert ist. Ich singe auch drum das Lied nicht, großer Gott, wir loben dich. Ich finde das furchtbar. Wenn es nach mir ging, wird das Lied verschwinden, und zwar im Dreckeimer. Wisst ihr warum? Dieses Lied, das haben sie gesungen, wenn sie früher unsere Glaubensgeschwister auf dem Scheiterhaufen verbrannt haben. Seit ich das weiß, ist mir das Lied ungeheuer, ich will es nicht mehr hören. Da kann jetzt das Lied nichts dafür, aber es ist halt so. Wisst ihr, und das müssen wir einfach nüchtern sehen. Dort begann das Teuflische durchzubrechen. Und dort begann auch das Papsttum. Dort begann die ganze Macht. Dort war letztendlich die Finsternis auf dem Höhepunkt. Dort ist das Evangelium wahrscheinlich am tiefsten durchgesackt gewesen. Und die Gläubigen sind verschwunden, die sind spurlos, die sind nur noch irgendwo im Untergrund. Er sagt der Herr, ich will nichts weiteres auf dich legen, halte fest, was du hast, du hast noch ein paar Gläubige im Hintergrund. Und dann das nächste, Sardes, Offenbarung 3, ab 1. Entschuldigung, ich habe es vorher verwechselt, sehe ich gerade. Ich habe Sardes vorgelesen bei Pergamon. Moment. Doch, ich habe es verwechselt. Entschuldigung, ich habe vorher das vorgezogen, du hast den Namen, dass du lebst und tot bist. Hier, das war, hat so. Sardes gehört nicht zu Pergamon. Bei Pergamon sagt er, dort ist der Satansaltar, dort ist das Teuflische. Also im Prinzip selber Gedanken können. Aber hier sagt er dann, und das ist jetzt wieder für mich hochinteressant, 1517 bis 1648, die ganze Reformationszeit, da sagt, du hast den Namen, dass du lebst und bist tot. Dort passiert etwas. Und jetzt müssen wir ganz nüchtern sein, wir dürfen nicht glauben, dass das Evangelium erst mit der Reformation kam. Es war die ganze Zeit da. Es gab die ganze Zeit gläubige Gemeinde. Sondern dort war ein Aufbruch und durch die Buchdruckerkunst wurde das Evangelium verbreitet. Aber dann ist was Schreckliches passiert. Dann ist das Evangelium zum Politikum geworden. Zum Beispiel, wenn du in Sigmaringen gewohnt hast, dann warst du Hohenzollerisch, dann war die Fürste katholisch, bist du katholisch geworden. Bist du hier bei uns gesagt, das war württembergisch, dann hast du hier letztendlich einen württembergischen Glauben gekriegt. Das heißt, dein Fürst hat bestimmt, was du für einen Glauben hattest. Und jetzt sagt er hier, du hast den Namen, dass du lebst. Da haben wir zwar gesagt, die sind evangelisch, aber die waren trotzdem nicht bekehrt. Die andere waren katholisch. Die war trotzdem nicht gläubig, sondern da ist einfach ein Staatschristentum ist geboren worden, aber konfessionelles Staatschristentum. Und darum sagt er auch, du hast den Namen, dass du lebst, bist in Wirklichkeit tot. So wie hier letztendlich in Pergamon der Teufel alles beherrscht hat, in Thyatira der allgemeine Abfall, wo das Fleisch und das Dämonische zum Höhepunkt kam, so ist in Sardis, in der Epoche zwar ein riesiger Aufbruch, aber er führt nicht zur Gemeindebildung. Er führt nicht zu echtem Christentum, sondern er führt zu Staatschristentum. Das ist genauso teuflisch. Und dann haben wir Luther, Zwingli, Calvin, Schwenkfeld, Thomas Münzer. Der Münzer war so ein übler Mensch. Er hat gesagt, Bibel, Babel, Bubel. Das heißt, die Bibel war für ihn so etwas Ekeliges, dass er vor Bibel praktisch sie mit Babel gleichgesetzt hat. Also hier studieren die Gegner des Wortes. Luther wieder hat versucht, das Wort zu bringen. Du hast die Gegner, du hast die Täufer, du hast letztendlich Schwärmereien gehabt in Münster, wo sie einen Gottesstaat aufrichten wollen. Und du hast hervorragende geistliche Männer gehabt, der Menno Simmons, der Hubmeier und auch der Michael Sattler. Der Michael Sattler war in Binzdorf, bei uns da drüben im Gefängnis. Und ist dann, wenn ich es richtig weiß, in Rotterburg zum Feuertod verurteilt worden. Und da kam etwas, das muss ich jetzt einfach sagen, ich bin evangelisch aufgezogen. Und ich habe teilweise noch Freunde, die sind evangelische Pfarrer. Aber ich muss einfach mal deutlich sagen, ich betrachte Wilhelm Busch als mit einem meiner geistlichen Väter. Aber etwas muss man offen zugeben. Die evangelische Kirche hat als Staatskirche die wirklich Gläubige genauso verfolgt wie die Katholiken. In Augsburg haben sie Furchtbares getan, teilweise die Leute die Zunge rausgeschnitten, die Frauen ihnen glühende Eisen durch die Backe gestoßen, wenn sie nicht mitgemacht haben beim Staatschristentum. Die haben genauso verfolgt, die haben die Gläubige ersäuft, gnadenlos, wenn sie täuferisch waren, wenn sie die Erwachsenen getauft haben. Und hier, das müssen wir ganz nüchtern sehen, vor allem in der Schweiz ist die Täuferbewegung groß geworden. Dann ist er nach Süddeutschland gekommen, gab es eine berühmte Synode unten an der Grenze, wenn er hinterher über Waldshut runterfahrt in Schweiz, fahrt er durch Schleißheim. Das war die größte Täufersynode. Da gibt es die Artikel für Schleißheim. Da war ein blühendes Täuferwesen. Das haben sie mit Stumpf und Stiel ausgerottet. Furchtbar, kann man sich nicht vorstellen, kirchgeschichtlich, was da passiert ist. Und von dieser Epoche, da sagt der Herr dann letztendlich von Sardes, du hast einige wenige Namen in Sardis, die ihre Kleider nicht befleckt haben. Auch dort waren es nur wenige. Wir dürfen nicht die Illusion haben, dass in der Reformationszeit viele Gläubige waren. Da war der Großteil nur Staatschristentum und die Masse ist daneben gewesen, und zwar völlig. Das müssen wir ganz nüchtern sehen. Und dann beginnt nochmals eine gnädige Heimsuchung der Christenheit. Das sieht man am Sendschreiber in Philadelphia. Und zwar, er sagt, du hast zwar eine kleine Kraft, aber der Herr hat dir diese geöffnete Tür gegeben. Und dann beginnt so ab 1650, circa bis 1900, vielleicht auch nur ein bisschen drüber, beginnt die Zeit der großen Erweckung. Das war die größte Zeit, die Gemeinde Jesu in der Neuzeit erlebt hat. Du hattest in Deutschland dann praktisch blühende Gemeinde, also kleine Zirkel aus dem Pietismus raus. Du hattest einen Spener, du hattest der Franke, du hattest der Bengel, du hattest große Theologen, du hattest der Wesley mit der Erweckung in England, du hattest der Whitfield, du hattest Erweckungen in Württemberg, in Ravensberg, oben im Ravensberger Land, im Siegerland, Tilman Siebel, du hattest Erweckungen ganz oben im Norden, du hattest in ganz Deutschland Erweckungen, du hattest so Männer wie Grummacher, Siebel, Hennhöfer, Hofacker, also da war alles da, was du vorstellen kannst. Parallel dazu gab es im englischen Raum einen Hudson Taylor. Es gab einen Spurgeon, es gab einen Georg Müller, es gab in Amerika einen Moody. Die haben alle in etwa zur gleichen Zeit gelebt. Es waren Rapater und Stockmeier und von Fieber, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Da sind die Riesen auf Erden gewesen, sagt man zeitgeschichtlich. Da waren fast alle großen Gottesmänner, haben in etwa um 50 Jahre rum alle gelebt. Geht einmal in die Bibliothek, geht einmal in unsere Bibliothek, guckt einmal die Bücher. 80% der Bücher sind vermutlich aus der Zeit, die gut sind. Das war alles in der Zeit, da gab Gott einen ungeheuren Aufbruch, Philadelphia. Ein ungeheurer Aufbruch, wo praktisch Erweckung geschah. Und zwar, es war eine Rückkehr zur Bibel, es war eine Rückkehr zum Herr Jesus, es war eine Rückkehr zu seinem Blut. Aber parallel dazu, man sagt ja, wo Gott Gemeinde baut, baut der Teufel praktisch daneben der kleine, früher haben wir gesagt, der kleine Kapelle. In der Zeit ist leider auch die Geburtsstunde der Sekten. Adventismus. Und wir dürfen nicht so tun, als wäre der Adventismus keine Sekte. Wer sich wirklich mit dem Adventismus einmal auseinandersetzen will, lese das Buch Der siebte Tag. Ich habe mit Adventisten zu tun gehabt oder Adventisten nahestehende Gläubige. Ich habe bisher nur in meinem ganzen Leben zu zwei Gläubigen gesagt, sie sind nicht gläubig. Es waren Adventist und ein Neuapostel. Der zu mir iskalt gesagt, zu Deutsch, wenn ich das Sabbat nicht halte, gehe ich verloren. Und wenn ich die Gebote nicht halte, gehe ich auch verloren. Dann mit ihm gehandelt, wollte mal sehen, wie weit er geht. Dann habe ich gesagt, ja, wenn ich ein Gebot nicht halte, ja, dann, das lässt Gott Ihnen nur durchgehen. Dann habe ich gesagt, jetzt habe ich provoziert, habe gesagt, wenn ich fünf nicht halte, aus, dann geht sie verloren. Also keinerlei Verständnis für Heil. Da beginnt der Adventismus, da beginnen die Zeuge Jehovas, da beginnen die Neuapostel im Sinne der katholisch-apostolischen Gemeinde, da beginnt in der Wurzel um die Jahrhundertwende die Pfingstbewegung. Die ganze Schwärmerei, das kommt alles da, der Irvingianismus, das alles kommt aus der Wurzel, das war Begleiterscheinung der echten Erweckung. Brutal. Und was immer diese zeigt, alle hatten das Gleiche. Alle hatten falsche Propheten. Ob das ein Miller war, ob das Ellen G. White war, ob das letztendlich ein Rutherford war, ob das ein Irving war, ob das in der Pfingstbewegung dann diese, ich sage mal, große Männer wie Seymour oder sowas, spielt überhaupt keine Rolle. Es war immer das Gleiche, unbiblische Offenbarung. Immer das Gleiche. Offenbarung neben der Bibel. Und wisst ihr, was Philadelphia, was Gott zu Philadelphia sagt? Zu der wahren Gemeinde. Weil du mein Wort bewahrt hast und die Botschaft vom Herrn auf mich, drum bringe ich dich durch. Und hat er gesehen, wie die Sendschreiber, wie sie den Finger drauflegen. Das zweischneidige Schwert, der Wille Gottes. Es geht nach der biblischen Offenbarung und nicht nach diesen Dingen. Und dann sieht man, wie praktisch mit Philadelphia parallel zu dieser riesen Erweckung, was Furchtbares geschieht, das Schwärmertum, die Sekte entsteht. Die Bibelkritik, die Textkritik, alles entstanden im Fahrwasser als Parallelbewegung. Und dann kommt die Zeit bis heute, dann kommt Laodicea. Dann beginnt die Christenheit systematisch, sich in den Abfall, in die Lauheit hineinzubegeben. Und sie beginnt systematisch, so wie es der Herr Jesus sagt, du hast eine Christenheit, die keine Verfolgung mehr hat. Er sagt hier, du hast den Namen, nicht mehr den Namen, dass du lebst, sondern du sagst selber von dir, dass du reich bist. Er sagt hier, der dritte Christenheit auf die sagt, wir haben alles. Wir haben Bibel. Wir haben Medien, wir haben Freiheit, die Christenheit hat doch alles. Aber genau das hat ihnen überhaupt nichts geholfen, sondern die Gemeinde Jesu geht in den Abfall und wird zur Hure Babylon. Und jetzt kommt das Drama, wir sind mittendrin in der Entwicklung von Laodicea. Wir erleben das hautnah, was hier passiert. Der totale Abfall. Es hat begonnen auch mit Harnack, Wellhause, Bultmann, mit diesen gottlosen Lehren. Dann die Pfingstbewegung hat dann ihre Blüte erlebt in ihren drei Wellen. Dann kam die Pfingstbewegung, die charismatische Bewegung. Dann kam der römische Katholizismus als charismatische Bewegung. Dann kam die Sekte, wurde zu Staatskirche. Wisst ihr, heute ist jeder Körperschaft des öffentlichen Rechts eine Sekte. Darf ich was deutlich sagen? Ich sage es einfach. Ich fahre gerade Fahrrad, weil ich einfach wieder was körperlich tun muss. Ich bin letzte Woche bei unserer alten Gemeinde vorbeigefahren. Ich habe fast mit meiner Frau einen Unfall gebaut, wenn wir zusammengefahren sind. Viele hat nämlich gefällt, weil ich eine Vollbremsung hingelegt habe. Dann plötzlich. Ich habe aus dem Augenwinkel was gesehen. Ich sage, es kann nicht sein. Eine Vollbremsung hingelegt, bin ich zurück. Ich habe geguckt, was jetzt auf dem Schaufenster steht. Das Schaufenster hat der Adam nicht einmal entworfen. Da stand drauf, Jesus lebt und dann Volksmission. Jetzt haben wir wieder geguckt, was drauf steht. Ich habe immer bloß mit dem Auto in die Augenwinkel, Jesus lebt. Ich habe gesagt, okay, alles noch okay. Jesus ist nur im Mittelpunkt, jetzt bin ich mal hin. Wisst ihr, was draufsteht? Mitglied des Forum Freikirchlicher Pfingstgemeinde Körperschaft des öffentlichen Rechts. Es ist verwerflich, wenn die Gemeinde eine Körperschaft des öffentlichen Rechts sein will. Wenn sie eine Kirche sein will, sie wird zur Sekte, sie wird zur Hure. Die Gemeinde ist immer vors Lager gegangen, ist immer verachtet. Das muss man ganz nüchtern sehen. Und das ist die Entwicklung, auch die Hure Babylon, Laodicea, man wird zur Institution, man wird angesehen in dieser Welt, man ist plötzlich wer, man ist nicht mehr eine verachtete Sekte. Also Sekte, Erführungszeichen. Und man muss das ganz nüchtern sehen. Das ist die Entwicklung, die letztendlich eingeleitet wurde. Und wenn man jetzt Laodicea sich einmal anguckt, dann sagt Gott, es wird so schlimm werden, dass Gott das Bedürfnis, dass der Herr Jesus das Bedürfnis hat, diese Gläubiger auszuspeien, weil sie ihn so anhäkeln. Das ist die Endzeitentwicklung. Und das ist der Geist, mit dem wir kämpfen. Also nochmals, vor der Blüte einer Urgemeinde, über ein kurzes Märtyrium, geht die Gemeinde über die christologische Streite, über die, ich sag's einmal, Dogmatisierung, über den Katholizismus, über den Frühkatholizismus, in die Blütezeit einer Volkskirche hinein, wo sie die anderen dann sogar verfolgt, die Hexerverfolgung und die Inquisition lostritt, Luther und die Reformatoren schlagen dagegen zusammen mit dem Täufertum, die kann man nicht trennen, auch ein Schwenkfeld, die hat alle dazugehört. Aber dann verirrt sich auch die Reformation in der Volkskirche, macht das Gleiche wie die anderen. Sie hat den Namen, dass sie lebt, ist in Wirklichkeit tot. Und dann geht's weiter, dann gibt Gott nochmal einen gnädigen Aufbruch zu Beginn des Jahrhunderts. Also im Letzten natürlich. Gibt nochmal einen totalen Aufbruch, wo Erweckung auf dem ganzen Erdball geschieht. Und dann kommt praktisch der letzte Akt. Das heißt, dann versandet die Christenheit endgültig in Laodicea, in der Hure Babylon. Und das ist das Problem. Und jetzt sagt ja die Bibel, um was geht es in unserer Offenbarung? Das heißt, da zeigt Gott die ganze Kirchengeschichte. Wir können jetzt die Fehler aller dieser Epoche sehen, können daraus lernen. Gleichzeitig müssen wir uns aber bewusst sein, wir schlagen uns mit Laodicea rum. Das ist unser Problem. Mein Problem ist nicht Sardes, mein Problem ist nicht Pergamon, mein Problem ist nicht Reformation, mein Problem ist 2001, was da passiert. Da kommt dieser Endzeitgeist, dieser bösartige Endzeitgeist, der letztendlich ein synkretistisches Evangelium hat, das heißt ein religiös vermischendes, nicht mehr Jesus allein, das Problem. Es geht nicht mehr um Jesus allein. Und hier sieht man dann etwas. Über eine Mediengesellschaft wird letztendlich, ich sage es einmal, ein gruppendynamischer Effekt auf der ganzen Erde erzeugt. Die ganze Erde sagt heute praktisch, ob du da in China bist oder in Deutschland, und das ist nämlich der Unterschied, das war früher nicht möglich, weil die Wege unendlich lang waren. Da musst du 6-8 Wochen mit dem Schiff fahren, bis du in China warst. Und die Botschaft war so langsam, dass die gar nicht sich angleichen konnten. Durch die Medien heute ist alles blitzschnell und kurzlebig. Und jetzt geht dieser Zeitgeist durch den Äther und prägt die ganze Menschheit. Und jetzt plötzlich ist Homosexualität normal. Und jetzt plötzlich ist Hurerei normal. Und jetzt ist plötzlich, dass 50% geschieden sind, normal. Und wenn man ungläubig, wenn man unverheiratet zusammenlebt, ist keine Hurerei mehr, sondern ist plötzlich normal. Und die normal sind, von der Bibel her sind die Verklemmte, die Unnormale. Und dieser Zeitgeist wird immer mehr überhand nehmen. Da wird die Gemeinde angehen. Und plötzlich darfst du nicht mehr sagen, Jesus allein. Und jeder, der Jesus nicht findet, fährt in die Hölle. Und jede andere Religion ist vom Teufel. Das darf man nicht mehr sagen. Viele Wege führen in den Himmel, was nicht stimmt. Die Bibel sagt bloß einer. Wisst ihr, und das ist der Endzeitgeist. Das heißt, dieser Abfall mündet letztendlich ihre Weltreligion, ihre Welteinheitskirche, immer Weltstaat. Es wird so schlimm auf der Erde werden, dass man Weltpolizei hat. Die UNO ist jetzt die erste Vorstufe davon. Da wird es eine Weltpolizei geben. Dann gibt es plötzlich Verbrecher gegen die Menschlichkeit, das hat es früher nicht gegeben. Da waren es nur gewöhnliche Kriegsverbrecher. Aber jetzt gibt es Verbrecher gegen die Menschlichkeit. Und irgendwann wird es Verbrecher gegen die Toleranz geben. Und da werden die Gläubigen werden diese Sünde begehen aus Sünde, Anführungszeichen, aus Sicht dieses Weltstaates. Sie werden nämlich intolerant sein. Es geht ja schon das geflügelte Wort drum, Intoleranz gegen Intoleranz. Und ein Gläubiger ist aber, will oder nicht, geistlich intolerant. Ich muss einfach sagen, wenn jemand Jesus nicht findet, geht er verloren. Aus. Und alles, was von der Bibel abweicht, ist zu verwerfen. Und es gibt nicht viele Ein-Gott-Religionen. Jede Religion außer dem Evangelium ist vom Teufel. Das muss man festhalten. Und um das wird der Kampf in der Endzeit gehen. Das heißt, die Hure Babylon wird die Macht bekommen auf der Erde. Sie wird der Staat benutzen und wird ihren geistlichen Einfluss ausüben. So wie der Staat immer der Hure gedient hat, so wird er wieder dienen, auch in diesen Entwicklungen. Und der Höhepunkt wird sein, dass die Gemeinde mit dem Kreuz an der Wand steht. Und dann kann es passieren, dass wir mal wieder froh sind, wenn wir die Vorbilder haben von Smyrna, von dem Sendschreiber. Und darum müssen wir das ganz genau studieren, was hier Gott getan hat. Aber etwas ist klar. Es geht bei uns darum, dass wir von der Offenbarung her, von den Sendschreiben, lernen, was wir als Mitglieder der Zeit, als Glieder dieses Zeitalters von Laodicea, was wir als Gläubige zu tun haben. Und da müssen wir einfach sehen, da sagt Bibel nüchtern und sachlich, sei fleißig und tue Buße. Das ist der entscheidende Punkt. Ihr müsst eine dauernde Haltung der Buße sein, ihr müsst dauernd mal Jesus die Tür öffnen. Das heißt, ihr müsst eine Haltung sein, wo wir Gott wirklich dienen können. Und im Endeffekt, wenn man es genau nimmt, wird so sein, dass nur das übrig bleibt, was die Bibel ein Überrest nennt. Eine kleine Herde. Es wird nur ein kleiner Teil übrig bleiben. Es wird kein christliches Abendland mehr geben. Es wird keine Evangelikale mehr geben. Es wird alles in die Ökumene kippen. Es wird alles Rom zugeführt werden. Es wird alles Körperschaft sein. Es wird so heißen. Jeder, der da nicht dazugehört, der keine anerkannte Religionsgemeinschaft ist, das werden dann die Sekte sein. Und dann sind die ersten Gläubige und die letzten Gläubige wieder gleich. Dann werden sie einem Staat und einer Volkskirche, einer Volksreligion gegenüberstehen, die ihr Todfeind ist. Da müssen wir uns bewusst sein. Das steuert auf den Tag des Herrn zu. Und wir Gläubige, wir müssen lernen, wie man mit dem umgeht. Und der Herr hat die Sendschreiber geschrieben, dass wir bereitet sind. Dadurch kann er unsere Herzen angehen, kann uns bereit machen, wenn er dann nur Kapitel 4 und 5 mit uns geübt hat, dann kann er uns bereit machen, diese Endzeit anzugehen. Und dann müssen wir eigentlich geprägt sein. Das ist Ziel Gottes. Das Ende, keine Frage. Das Ende ist nicht, wie der Augustinus gesagt hat, wenn alle katholisch sind, so der glaubt, sondern das Ende wird sein, wenn der Jesus wiederkommt, um die Gemeinde zu sich zu holen. Lassen wir so vor, wo die Entrückung ist, wie wir erzählen. Aber wenn der Herr kommt, dann wird diese Epoche beendet sein. Und dann ist die Gemeinde vollendet, dann ist die Gemeinde im Himmel, dann hat sie das Problem nicht mehr. Dann werden wir bei Jesus alle Zeit sein, Gott wird unsere DNA abwischen. Und jetzt kommt das Entscheidende, das ist unser Ziel. Und ob wir das Ziel erreichen, ohne Verfolgung, das weiß ich nicht. Was wir alle für einen Preis bezahlen müssen, das weiß ich nicht. Aber etwas weiß ich, dass wir dieses Tor der Buße, diese sieben Sendschreiben, dass wir die von Gott auf unser Herz wirken lassen müssen, dass wir bereit sind, wenn das losgeht. Es ist ja in gewisser Weise bereits da. Die Verführung hat eingesetzt, der Abfall hat eingesetzt, der Synkretismus, die Religionsvermischung ist alles da. Läuft alles. Und dazu will uns der Herr bereiten. Und dann können wir durch die Endzeit gehen. Es muss sitzen, was er uns hier in die Sendschreibe beibringt. Und das Tor der Buße heißt, wer durch das Tor nicht geht, wird nicht durchkommen. Darum hat er hier diese sieben Buß, sagen wir mal, Abschnitte gesetzt in der Bibel. Gut, möchte beten. Der Jesus möchte einfach danken für diese wunderbare heilige Schrift, die uns sogar die gesamte Kirchengeschichte zeigt, was für Epochen geschehen werden innerhalb deiner Gemeindezeit. Und du siehst, wie alles aufs Ende zustrebt, wie dieser antichristliche Geist auch uns gläubig infiltriert, wie wir letztendlich durch diesen Zeitgeist beeinflusst werden, ob wir wollen oder nicht. wir jeder von uns, ob er will oder nicht, mehr oder minder geschädigt ist. Und jetzt gib uns einfach Gnade, dass wir als kleine Ortsgemeinde doch und als Gläubige, die dir dienen möchtet, von ganzem Herzen, dass wir diese Warnung ernstlich annehmen, dass wir dieses Tor der Buße durchschreiten, dass du uns waschen kannst in deinem kostbaren und teuren Blut und dass wir dir wirklich dienen können. Du siehst, wie groß der Schaden bei jedem Schuh ist. Gib uns einfach Gnade, nicht nur die Herzen und die Häupter zu erheben, sondern wirklich fleißig zu sein, Buße zu tun, auf dass wir auch wirklich mit einem bereiten Herz dieses Tor der Buße durchschreitet, auf dass wir am Schluss das Ziel erreichen. Und dafür danke ich dir. Amen.